Ja, guten Morgen. Ich habe meinen Predigtext wieder ähnlich wie beim letzten Mal unter ein Hauptmotto gestellt, das Motto kommt und seht. Wir haben ja vorhin gehört, was Hagar sagt, du bist der Herr, der mich sieht. Und in dem Moment, wo sie das sagt, hat sie auch ein Stück von Gott gesehen. Und das ist so, wie mir das in letzter Zeit immer deutlicher wird, das Hauptanliegen vom Johannes im Johannesevangelium, uns die Augen dafür zu öffnen, wie Jesus ist, wie herrlich er ist und auch, dass er der Messias ist. Und das möchte ich heute versuchen, uns gemeinsam nahezubringen an dem Beispiel von Jesus in Samaria. Und da möchte ich vorher aber noch kurz meine Herangehensweise an den Text kurz erläutern. Ich habe da mich ein bisschen geändert in letzter Zeit, und zwar darauf hin, dass mir der letzte Vers im Johannesevangelium neu bewusst geworden ist. Ganz am Ende des Evangeliums schreibt Johannes, es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines noch nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Dieser Vers ist mir wichtig geworden, denn hier leiten sich für mich persönlich zwei Herangehensweisen an den Text ab. Und die erste ist, im Vordergrund steht, was Jesus getan hat. Johannes schreibt viel, auch Dinge aufzuschreiben, die Jesus getan hat. Das ist, darum geht es im Kern. Und das zweite ist, Johannes musste ganz offensichtlich selektieren. Wenn man also eine ganze Bibliothek schreiben könnte und dann am Ende aber ein Buch schreibt, das relativ dünn ist, dann darf man davon ausgehen, dass Johannes sich überlegt hat, was er hineinschreibt und was nicht. Und von daher ist für mich jeder Vers wichtig. Ich werde jetzt, habe nicht die Zeit, hier auf jeden einzelnen Vers im Text einzugehen, aber mir ist jeder Vers wichtig, und ich werde vielleicht auch Dinge beleuchten, die ich persönlich früher oft überlesen habe. Ich dachte immer, da gibt es bestimmte Highlights, das sind die Wunder, und dann gibt es so ein bisschen moderierenden Text, der dann von einem Wunder zum anderen überleitet. Das sehe ich jetzt inzwischen nicht mehr so, sondern ich glaube, dass auch in den Dingen, die Johannes schreibt, zwischen den Zeilen und auch zwischen bestimmten Ereignissen, viele wichtige Dinge stehen. Und das möchte ich versuchen, so mit uns gemeinsam so zu erarbeiten. Und der Text, den ich gewählt habe, ist Jesus in Samaria. Das ist ein relativ langer Text. Ich werde ihn etwa diesmal bis zur Hälfte mit uns durchgehen. Vielleicht später, wenn Gott das möchte, auch noch die zweite Hälfte im weit späteren Gottesdienst. Jetzt erstmal die erste Hälfte von Jesus in Samaria. Und ich habe die Texte immer gegliedert in einzelne Stücke, und die bringe ich dann hier vorne und lese aber auch nochmal den Text vor, und dann werde ich dazu bestimmte Dinge sagen. Beginnen wir mit der Einleitung zum Text, Johannes 4, Vers 1 bis 6. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Bei der Vorbereitung bin ich, muss ich sagen, über das Wort musste gestolpert. Also einerseits bedeutet das natürlich, sagt das etwas über Samaria aus. Wenn man sagt, er musste nach Samaria reisen, dann steckt hier schon drin, ich gehe nachher noch ein bisschen mehr darauf ein, dass das offensichtlich ein Ort ist, wo man nicht unbedingt hin wollte. Sondern offensichtlich gibt es ein Problem damit, nach Samaria zu reisen. Aber das Wort musste hat mich doch dennoch weiterhin gestört, denn eigentlich muss ja Jesus nicht wirklich was. Die erste Interpretation, warum es steht, er musste nach Samaria reisen, der erste Gedanke, der einem kommt, das könnte geografische Gründe haben. Also da könnten geografische Sachzwänge hinter sein. Kannst du mal die nächste machen irgendwie? Guck mal, was jetzt wieder. Ah, jetzt geht das wieder. Sorry? Ja, also. Entschuldigung. Ja, das würde. Also, Jesus war im Süden von Galiläa am Jordan und taufte dort. Und es wäre durchaus auch möglich, und das war damals auch üblich, nicht durch Samaria zu reisen, wenn man nach Galiläa wollte, sondern außenrum. Das ist. Haben viele Pharisäer und auch andere Juden gemacht, wenn sie nach Galiläa wollten, dass sie den Jordan zweimal überquert haben, dann auf der anderen Jordanseite auf die Höhe von Galiläa gegangen sind und dann wieder nach Galiläa rein. Und so sozusagen einen großen Bogen um Samaria gemacht haben. Auch das hätte Jesus im Prinzip tun können. Deswegen glaube ich, dass hinter diesem "er musste aber nach Samaria reisen" noch mehr steht. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus gewissermaßen ein Opfer äußerer Umstände ist. Er konnte auf dem Wasser laufen, er konnte Tote lebendig machen. Ich glaube nicht, dass Jesus in irgendeiner Form irdischen Zwängen unterworfen war. Das heißt, in diesem "musste" steckt, glaube ich, mehr. Und ich habe mich gefragt, was muss denn Jesus wirklich tun? Dann ist es am besten, man hört auf die Worte, die er selber sagt, über sich, was er tun muss. Und Jesus sagt an vielen Stellen, auch im Johannesevangelium, ich muss dies und das und jenes tun. Also Jesus ist durchaus verpflichtet zu bestimmten Dingen, verpflichtet in Anführungsstrichen. Und das alles, was immer wieder im Vordergrund steht, ist: ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Das kommt ganz häufig im Johannesevangelium, auch in anderen Evangelien. Jesus sagt: ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Das heißt, Jesus hat durchaus Verpflichtungen, aber die sind freiwilliger Art. Das ist kein Muss, wie aufgrund irgendwelcher Dinge, die man persönlich für sich möchte, sondern das ist ein freiwilliges Muss. Jesus ist auf diese Erde gekommen, hat sich von seinem Vater senden lassen, und weil er sich hat senden lassen und weil er sich über uns erbarmt, weil er möchte, dass wir zu ihm finden. Deswegen muss er gewissermaßen in Anführungsstrichen diese Dinge tun, die er tut, so wie jemand sein letztes Hemd geben muss, wenn er einen jemanden sieht, der absolut ganz und gar arm sieht. Dann sagt man: oh, als ich dein Elend gesehen habe, da musste ich ihm einfach helfen. Dieses Art von Muss ist das. Und Jesus sagt gleich in dem Text, den wir noch näher besprechen werden, da sagt er zu der Samariterin: der Vater sucht Anbeter. Also wenn Jesus tut, was Gott ihm zeigt, und Gott Anbeter sucht, dann heißt das, Jesus muss Anbeter suchen. Jesus ist auf die Erde gekommen, um Menschen für Gott zu gewinnen. Und nicht nur Menschen aus Juda, sondern auch aus anderen Regionen, aus anderen. Wir haben ja eben über die Moslems gehört. Jesus ist auch heute noch aktiv und möchte auch andere Schafe gewissermaßen führen. Er drückt das so aus, dass er sagt: und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhöhle sind. Auch diese muss ich führen. Und ich persönlich verstehe das ganz klar auch als ein Hinweis auf zum Beispiel die Menschen, die in Samaria zum Glauben gekommen sind. Die sagt er, nachdem diese Begebenheit kommt, über die wir gleich sprechen werden. Das heißt, offensichtlich musste er nach Samaria gehen, weil Gott ihm gezeigt hat, geh dorthin. Ich bin fast geneigt zu sagen, er hatte gewissermaßen eine Verabredung. Er hatte gewissermaßen einen Termin dort, um Dinge zu wirken, die Gott von ihm wollte, dass er sie dort tut. Und so verstehe ich dieses Jesus musste nach Samaria reisen, dass Gott ihn dorthin geführt hat, um den Menschen zu begegnen. Ja, und im Folgenden möchte ich gerne durch diesen Text gehen, durch dieses Gespräch, was Jesus mit der Frau am Brunnen führt. Und ich habe das immer in drei Schritte eingeteilt. Als erstes möchte ich zusammenfassend sagen, was das über Jesus aussagt. Dann möchte ich in den Text eingehen und diese Dinge herausarbeiten. Und dann als drittes dann darauf zu sprechen kommen, was das für uns bedeutet. Denn diese Dinge sind ja aufgeschrieben letztendlich für uns. Die Frau, mit der Jesus spricht, die hat diesen ganzen Text selber wahrscheinlich nie gelesen, sondern das ist aufgeschrieben, damit wir aus dem, der Art, wie Jesus ihr begegnet, sehen können, wie er auch mit uns umgehen möchte und was er auch bei uns bewirken möchte. Und das Erste, was mir auffällt, dass Jesus ganz und gar zielstrebig ist. Jesus ist 100% zielorientiert. In allem, was er sagt und was er tut, sein ganzes Leben hier auf der Erde, hat er 100% unter das Ziel gestellt, uns Glauben zu wirken und Erfüllung zu schenken und ewiges Leben zu schenken. Das war alles, das war das, was Jesus für jede Tages- und Nachtzeit gewissermaßen verfolgt hat. Und das sehen wir auch gleich an dem Text. Und Jesu Ziel ist: ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Es gibt auch Menschen, die 100% zielorientiert sind. Und normalerweise ist kein Sport, aber wenn man da sieht, die sich da anstrengen, um da so 2 Meter hoch zu springen, das ist schon erstaunlich, wie da um diese Dinge willen Menschen sich alles geben. Und Jesus hat alles gegeben um unser Willen. Und das Erste, woran man das sieht, ist bereits, wie er dieses Gespräch mit der Frau am Brunnen vorbereitet. Und Jesus wählt den Ort, er wählt die Zeit und die passende Atmosphäre, um hier in das Gespräch zu kommen. Hier sieht man noch weiter, dass das kein Zufall ist. Jesus ist nicht einfach nach Samaria gegangen, weil die Pharisäer sie aufrührten oder weil er aus sonstigen Gründen, sondern er ist da hingegangen, weil er ein Gespräch führen wollte. Und das wird ganz deutlich, indem wie Johannes beschreibt, wie die Atmosphäre ist. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort der Jakobsbrunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde, seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Hier sind jetzt verschiedene Dinge, die habe ich mal in Gelb hervorgehoben, die für den Verlauf der weiteren Geschichte wichtig sind. Das erste ist, Jesus setzt sich an den Jakobsbrunnen. Das heißt, das Ganze findet statt in einer historisch bedeutsamen Umgebung. Man sieht das nachher im Gespräch, wie die Frau immer wieder auf solche historischen, wichtigen Orte zu sprechen kommt. Das heißt, Jesus und der Jakobsbrunnen oder auch das, was Jakob getan hat, wird nachher noch im Text erwähnt. Und Jesus wählt genau diesen Ort aus, um sich mit der Frau zu treffen. Und er setzte sich an den Brunnen. Ich glaube, im Griechischen oder steht da wörtlich, ich kann das nicht lesen, ich habe nur in anderen Texten gefunden, dass dort steht wörtlich im Urtext, und er setzte sich auf den Brunnen. Mit anderen Worten, Jesus hat sich so positioniert, dass es der Frau nicht möglich war, an ihn vorbeizukommen. Er hat sich gewissermaßen in den Weg gestellt und sich genau an diese Position gestellt, wo sie hinkommen musste. Und das zu einer Zeit, wo man normalerweise nicht an den Brunnen ging. Wenn hier steht, es war die sechste Stunde, dann ist das die Mittagshitze. Und das ist eine Zeit, wo man nicht unbedingt sich mit einem 20 Liter oder was Behälter abschleppte. Oder mit einem Wasserkrug abschleppte in dieser sengenden Hitze. Und genau zu dieser Zeit positioniert sich Jesus dort gewissermaßen. Und seine Jünger waren in die Stadt gegangen. Das kann jetzt reiner Zufall gewesen sein. Ich glaube das eher nicht, denn in all dem, wie man sonst im Johannesevangelium sieht, tun die Jünger das, was Jesus sagt. Wo Jesus hingeht, gehen sie hin. Und wenn sie woanders hingehen, dann, weil Jesus sie dort geschickt hat. Und ich glaube, auch in diesem Fall wird es so gewesen sein, dass Jesus seine Jünger bewusst in die Stadt geschickt hat, um Brot zu holen. Das ist nicht hier sicher im Text gesagt, aber ich denke, das kann man annehmen, dass Jesus sie in die Stadt geschickt hat. Es macht ja auch wenig Sinn, dass 12 Leute oder wie auch immer das waren, für 13 dann insgesamt was zu essen. Und es ist eher wahrscheinlich, dass Jesus sie ausgesandt hat, um hier ein Gespräch führen zu können, das eine gewisse vertraute Atmosphäre ermöglicht. Und das, denke ich, zeigt auch für uns was. Jesus ist ja der gleiche, so wie er damals war, ist er auch heute noch. Und ich denke, aus dem können wir auch für uns Schlüsse ziehen, wie er uns begegnen will. Und das erste ist, dass Jesus die Begegnung sucht. Also Jesus aktiv. Auch wenn ich noch nie etwas von Jesus gehört habe, kann es sein, dass er schon auf mich wartet. Es kann durchaus sein, dass ich an irgendeinen Ort gehe oder in eine Situation gerate, wo Jesus schon ist. Das ist mir oft nicht so bewusst, aber als ich den Text vorbereitet habe, ist mir immer bewusster geworden, dass so wie Jesus auf diese Frau gewartet hat, er auch auf jeden von uns wartet, an verschiedenen Stellen, zu verschiedenen Zeiten. Das können auch Umstände sein. Es können auch ungünstige Umstände sein. Es kann durchaus sein, dass wir in eine Krankheit kommen oder in eine wirtschaftliche Krise oder was auch immer, und dass Jesus schon da ist und uns dort begegnen möchte und mit uns gewissermaßen ein Gespräch führen möchte. Dann setzt sich die Geschichte fort, geht es weiter, und Jesus ergreift die nächste Initiative. Gewissermaßen, was wir sehen, ist, dass hier verschiedene Phasen auch sind, wie ein Mensch sich entwickelt, wie Jesus an einem Menschen arbeitet. Das nächste, was aber Jesus tun muss, erstmal setzt überhaupt diese Begegnung in Gang, und das zweite ist, er setzt sich über Tabus hinweg. Das finde ich ganz besonders toll von Jesus, muss ich sagen, dass er sich aus den Meinungen von Menschen nichts macht, dass das für ihn kein Hindernis ist. Und dass er tabulos gewissermaßen, er ist nicht unverschämt, sondern er nimmt einfach Tabus, die Grenzen sind, die eigentlich nicht sein müssten, die überwindet er, um eben ins Gespräch zu kommen. Welche Tabus sind das? Das wird im Text deutlich. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Dann macht Johannes die erklärende Bemerkung, denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Hier setzt sich Jesus über mindestens zwei Tabus hinweg. Und das erste ist, er spricht mit einem Samariter. Dazu muss man ein bisschen verstehen, wer die Samariter waren und wie das Ansehen der Samariter war. Und die Samariter waren ein Mischvolk. Bei der Vertreibung der Israeliten 1722 vor Christus, da sind einige Leute zurückgeblieben, einige Israeliten zurückgeblieben. Man nimmt an, dass in erster Linie die Oberschicht oder aber begütetere Menschen deportiert worden sind, das ist nicht ganz sicher, aber es sind jedenfalls etliche zurückgeblieben und die haben sich dann mit Völkern, die sich dann im Laufe daraufhin angesiedelt haben, in dieser Gegend vermischt. Das war also sehr verpönt. Das waren Israeliten, die sich mit heidnischen Völkern vermischt hatten und immer dann, wenn sich Völker vermischen, kommt es auch zu einer Vermischung von Religionen. Und das war der wesentliche Grund, warum die Samariter bei den Juden ein sehr schlechtes Ansehen hatten. Und teilweise, wenn auch später Juden Mischehen eingegangen sind, wurden die teilweise nach Samaria verbannt und sind dann dort praktisch nach Samaria in die Verbannung gezogen. Das waren also Leute, die von Anfang an dort wohnten und Mischbeziehungen eingegangen sind oder später welche eingegangen sind, dorthin verschickt worden sind. Und auch die Religion gewissermaßen der Samariter wich von der der Juden deutlich ab. Die Samariter erkannten nur die ersten fünf Bücher Mose an und es wurde auch ein Gesalbter erwartet von den Samaritern, aber nicht aus dem Stamm Juda, sondern aus dem Stamm Josef und es wurde auch eher ein Prophet erwartet und kein König. Und die Samariter hatten sich einen eigenen Tempel gebaut. Nachdem die Israeliten aus der Gefangenschaft zurückkamen, hatten die Samariter sich bereit erklärt, am Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem mit teilzuhaben und damit zu investieren. Und diesem Anliegen wurde nicht stattgegeben. Das durften sie nicht, weil auch damals schon sie entsprechend verachtet gewesen sind. Und daraufhin haben sie sich ihren eigenen Tempel gebaut, der dann allerdings schon 129 vor Christus wieder zerstört gewesen ist. Aber trotzdem, und das wird auch bis heute noch auf diesem Berg, das ist der Berg Gerizim, angebetet. Das heißt, das ist das Volk, mit dem wir zu tun haben. Und die Juden machten tatsächlich auch im wahrsten Sinne des Wortes um dieses Volk einen großen Bogen. Und über dieses Tabu setzt sich Jesus hinweg. Er spricht trotzdem mit dieser Samariterin. Ich habe versucht zu finden, was für ein Gegenstück wäre, ein Volk, mit dem, oder wo ich einen großen Bogen mache. Da ist mir nicht so richtig was eingefallen. Aber ich denke, wir alle haben gewisse Ressentiments gegenüber gewissen Bevölkerungsgruppen. Das können ethnische Gruppen sein, das können aber auch irgendwie Gruppen sein, die sich durch ihr Verhalten oder durch ihr Aussehen von uns unterscheiden. Für Jesus ist das alles ohne Bedeutung. Und das zweite Tabu, was er bricht, ist, dass er mit einer Frau spricht. Also er bricht ein doppeltes Tabu. Er spricht nicht nur mit einem Samariter, sondern auch mit einer samaritischen Frau. Und Frauen hatten damals, waren gewissermaßen Menschen zweiter Klasse und in erster Linie hatten sie praktisch keinerlei Rechte. Frauen hatten damals zum Beispiel nicht das Recht, sich von einem Mann zu trennen, aber Männer konnten sich relativ leicht von ihren Frauen trennen. Nicht nur bei Ehebruch, sondern selbst wenn was weiß ich, das Essen angebrannt war oder wenn eine Frau nicht so sich verhielt, wie der Mann sich das wünschte, konnte er sich von der Frau trennen. Und das Problem für die Frauen war, dass sie praktisch damals keinerlei eigene Einkommen hatten. Das heißt, sie waren komplett angewiesen auf den Mann, also eine ziemlich schlechte Situation. Sie waren entweder auf den Haushalt des Vaters angewiesen oder auf den Haushalt des Mannes, um dort mitzuleben. Konnten aber auch jederzeit aus diesem Haushalt entlassen werden, wenn das dem Mann so passt. Also eine doppelte Problematik gewissermaßen. Und Jesus hat überhaupt keine Berührungsängste, da trotz all diese Tabus zu brechen und mit dieser Frau ins Gespräch zu kommen. Für uns bedeutet das, oder bedeutet das auch, dass das für uns keine Bedeutung hat, wo wir herkommen oder wer wir sind. Jesus hat, das ist das Wunderbare an ihm, keine Vorurteile. Im Gegensatz zu uns. Wir würden mit manchen Menschen vielleicht, oder ich, nicht sprechen, zum Beispiel, weil ich vor ihnen Angst habe oder weil ich mit denen überhaupt nichts anfangen kann. Jesus kennt das alles nicht. Also es ist ganz egal vor Jesus, ob jemand Professor ist oder Hartz-IV-Empfänger oder ob Frau oder Mann, Deutscher oder Türke oder Mohammedaner oder Koreaner. Das spielt keine Rolle. Und es spielt auch keine Rolle, ob jetzt in unserer Situation, ob jemand schon 20 Jahre lang zur Kirche gegangen ist und viele Dinge weiß, oder ob jemand absoluter Atheist ist, der wirklich überhaupt keine Ahnung hat von irgendwas. Das spielt für Jesus alles keine Rolle. Er kann all diese Dinge überwinden. Das hält ihn nicht davon ab, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und Jesus hat auch keine Angst, gebrandmarkt zu werden. Das ist ja immer ganz leicht, wenn man sich jetzt mit irgendwelchen Leuten abgeht, dass dann irgendjemand außen sagt, ach, du bist doch auch einer von denen. Als Petrus das vorgeworfen wurde, du bist doch auch einer von denen, da hat er sofort sich zurückgezogen. Nein, mit denen habe ich nichts zu tun. Jesus ist nicht so. Jesus scheut das auch nicht. Und später, ja auch hier wieder etwas im Johannesevangelium, da sagen ja auch die Pharisäer zu ihm, sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist. Also sie werfen ihm praktisch vor, ein Samariter zu sein. Aber Jesus scheut das alles nicht. Und nun kommt es zu dem Gespräch. Die Frau ist an den Brunnen gegangen, sie konnte Jesus nicht ausweichen, er saß direkt auf dem Brunnenrand und Jesus spricht die Frau an. Und hier wird über eine weitere Wesensart von ihm deutlich und aber auch von uns Menschen. Wenn wir sehen, wie Jesus Menschen begegnet, lernen wir viel über Jesus und wir lernen auch viel über uns. Und die erste Phase in diesem Gespräch, die kenne ich persönlich aus meinem Leben sehr, sehr gut, ist die Phase des völligen Unverständnisses für geistliche Belange. Jesus spricht die Frau an und sagt, Jesus sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Und jetzt kommt die Antwort der Frau. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer. Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Hier sehen wir eine totale Kluft zwischen dem, was Jesus anbietet und der Reaktion dieser Frau. Also Jesus redet ja von einem lebendigen Wasser, er redet ja von etwas Übernatürlichem, Geistlichen und die Frau denkt völlig irdisch und sagt, wie willst du mir ein lebendiges Wasser geben, du hast ja nicht mal einen Topf dabei. Und das muss ich sagen, das finden wir immer wieder, ich finde das in meinem Leben immer mal wieder und auch in der Bibel ist das eine Situation in der Art, wie sie immer wieder auftaucht. Beispielsweise als Jesus mit dem Nikodemus spricht, da spricht er von einer Wiedergeburt und da sagt Nikodemus, ja wie kann das denn sein? Ich bin doch schon 1,80 Meter groß, ich kann doch nicht wieder in den Bauch einer Frau hineinkommen. Wie kann ein Mensch, der schon geboren ist, nochmal neu geboren werden? Also und Jesus wirft mir oder sagt ihm dann, du bist ein Lehrer Israels und verstehst das nicht? Also hier ist offensichtlich, wird auf zwei ganz unterschiedlichen Ebenen gedacht und verstanden. Oder auch später in diesem Text, wo die Jünger zurückkommen, sagt er zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Und da sagen die Jünger zueinander, hat mir jemand was zu essen gebracht? Das heißt, hier wird gar nicht wahrgenommen, dass Jesus hier von geistlichen Dingen redet und hier denken Menschen auf einer ganz anderen Ebene. Und ich persönlich muss sagen, da finde ich mich wieder. Ich bin 20 Jahre lang zur Kirche gegangen, ohne wirklich die geringste Peilung zu haben, worum es da eigentlich geht. Ich kannte mich da im ganzen Gottesdienstgeschehen wunderbar aus. Ich wusste, wann der Messdiener klingeln würde, wie lange die Predigt dauern würde, wann, wie, welche Dinge gelesen wurden. Aber da wurde auch durchaus Bibeltexte gelesen. Ich bin in der katholischen Kirche groß geworden und ich habe nichts verstanden von diesen Bibeltexten. Ich habe überhaupt nicht gemerkt, worum es da ging. Bis ich dann später Christ wurde, da hat sich das dann mit einem Schlag geändert. Und deswegen finde ich mich da wunderbar wieder, dass Jesus Dinge anbietet und ich überhaupt keine Ahnung habe, wovon er eigentlich spricht. Dann sind Gottesdienste völlig langweilig, was macht er da die ganze Zeit da vorne, müsste doch jetzt langsam fertig sein oder solche Dinge. Oder wenn ich so auch mal meine Kollegen höre, wenn sie da zu einer Taufe müssen oder so, wie die da über den Gottesdienst reden, da ist für die überhaupt keine Ahnung, wovon da gesprochen wird. Das wirft aber Jesus dieser Frau und auch uns und jedem Menschen nicht vor. Und deswegen sollten wir anderen das auch nicht vorwerfen. Jesus sagt ja, spricht ja im Konjunktiv. Er spricht ja hier, wenn du wüsstest. Das heißt, er weiß genau, dass in dieser ersten Begegnung diese Frau diese Dinge gar nicht wissen kann. Wenn du wüsstest, dann würde ich dir das geben. Ich persönlich, mir wird immer klarer, dass wir Menschen von unserer Natur her, so wie wir geboren sind und wie wir aufwachsen, geistig blind sind. Wir haben gar nicht den Sensor, das wahrzunehmen, was Jesus oder was Gott uns zeigen möchte. Wir haben bestimmte Sinne, wir können Dinge schmecken, hören, riechen, aber andere Sinne fehlen uns. Zum Beispiel, wir haben keinen Sinn für Radioaktivität. Wenn ich hier was Radioaktives hinstellen würde, würde niemand merken, was von diesem Gefäß ausgehen würde. Und ähnlich ist das mit mit dem Geist Gottes. Den können wir zunächst erstmal, wir haben da gar keine Geschmacksknospen für. Wir schmecken überhaupt nicht, was Jesus uns anbietet. Das schmeckt uns fade und öde, wenn wir das zum ersten Mal gewissermaßen damit in Berührung kommen. Und das Schöne ist, dass Jesus sich von dieser geistlichen Blindheit nicht aufhalten lässt und sie ist auch kein Problem. Die geistige Blindheit wird erst ein Problem, wenn man glaubt, dass man davon nicht betroffen sei. Und Jesus spricht ja bei, ist ja gekommen, um uns diese geistige Blindheit zu nehmen. Er sagt in Johannes 9, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden. Also Jesus möchte Blinde sehend machen. Und zwar nicht nur die physisch Blinden, die medizinisch Blinden, sondern auch die geistlich Blinden. Und er möchte auch die Toten lebendig machen und zwar auch die geistlich Toten, nicht nur die physisch Gestorbenen. Und er sagt aber auch, und welche, die sehen, blind werden. Und das ist etwas, da haben die Pharisäer sich drüber aufgeregt und sagten, die bei ihm waren und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind werdet, werdet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber, wir sind sehend, deshalb bleibt eure Sünde. Das heißt, Jesus hat überhaupt kein Problem mit unserer völligen Unfähigkeit, geistliche Dinge wahrzunehmen, es sei denn, dass er sie uns vermittelt. Das Problem besteht nur darin, wenn wir sagen, ach, das wissen wir alle schon, mir kann da keiner mehr was vor, ich weiß, wo es lang geht. Und das heißt, Jesus überwindet diese Anfangsphase der jungen Dame, mit der er spricht, und dann geht das Gespräch gewissermaßen in die nächste Runde und die Frau nimmt das Gespräch auf. Sie reagiert darauf, er hat mit ihr gesprochen und sie führt das Gespräch weiter und dann tut sie etwas, was typisch ist, für mich war und auch für andere ist, die man zum ersten Mal auch von Jesus erzählt hat. Irgendwann, entweder man blockt gleich ab und das Gespräch ist zu Ende oder aber man geht auf das Gespräch ein und dann kommen normalerweise Fragen. Dann fragt man nach und auch die Frau fragt hier an dieser Stelle nach. Sie sagt, bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Das heißt, hier werden Fragen deutlich. Die Frau kommt, ahnt, dass da vielleicht etwas sein könnte und hinterfragt Jesus, ob er größer ist. Und Jesus antwortet zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht sterben. Und für uns bedeutet das zweierlei. Das erste ist, wir dürfen fragen. Jesus möchte, dass wir ihn fragen, bist du größer? Bist du größer als das, was ich bisher erlebt habe? Kannst du mir mehr bieten, als mir mein Hobby bieten kann? Oder mehr Erfüllung geben, als meine Ehe mir gibt? Oder mehr, hast du mehr zu bieten, als das, was ich schon habe? Diese Frage, die toleriert Jesus. Und einfach deshalb, weil die Antwort ganz einfach ist, nämlich ja, Jesus ist größer. Jesus in seiner bescheidenen Art sagt nicht, ich bin größer, sondern er weist noch einmal darauf hin, was er anbieten kann. Er spricht davon, dass das Wasser, das er gibt, nicht wieder Durst macht. Also er gibt ein geistliches Wasser, während Jakob ein irdisches Wasser, ein physisches Wasser gegeben hat. Das heißt, hier wird deutlich, Jesus ist größer, Jesus kann mehr bieten. Jesus antwortet in gewisser Weise indirekt dieser Frau, ich kann dir Dinge geben, die das übersteigen, was du bisher hattest. Und jetzt geht das Gespräch weiter und jetzt gewissermaßen gibt es ja eine neue Entwicklung, ich würde es mal so nennen, eine neue Glaubensphase. Und das ist die Glaubensphase, wo geahnt wird, oh, Jesus kann mir was bieten. Das ist interessant. Ging mir auch mal so, als ich in eine Gemeinde neu kam, da merkte ich, wie die Christen was hatten, was ich nicht hatte. Die wirkten glücklich. Ich hatte, oh, da ist was zu holen, gewissermaßen am Anfang. Also das hat mich beeindruckt. Und das ist eine Glaubensphase, in der Jesus als Versorger gesehen wird. Ne? Wo Jesus Dinge geben kann. Im Neuen Testament ist das Brot, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens oder das lebendige Wasser. Er kann Heilung geben, er kann auch physisch gesund machen, von Blindheit befreien. Er kann, und das hatten auch die Juden erwartet, von irdischer Knechtschaft befreien. Das ist ein Glaube, wenn ich bei Jesus bin, dann habe ich was davon. Da profitiere ich von. Und auch die Frau sieht das jetzt, dass Jesus offensichtlich, sie hat noch nicht genau verstanden, worum das geht, aber sie sieht, dass Jesus was anzubieten hat. Er sagt, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird zu einer Quelle werden, die bis ins ewige Leben quillt. Die Frau hat noch nicht verstanden. verstanden, was das bedeutet, aber sie hat das Gefühl, hier ist was, da habe ich was von. Dann sagt sie, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Das heißt, sie möchte gerne, sie beißt gewissermaßen ein bisschen an, aber sie möchte etwas für ihr persönliches Leben, sie möchte ihr irdisches Leben verbessern, sie möchte in gewisser Weise nicht mehr Außenseiter sein und mittags um 12 da zu diesem Brunnen kommen müssen. Und ich persönlich ertappe mich auch immer wieder dabei, dass ich mit Jesus auf dieser Ebene spreche, so nach dem Motto, ach, ich habe meine Regenschirm vergessen, Herr, hilft das es oder macht das es heute nicht regnet. Also das klingt vielleicht nicht trivial, aber jeder von uns kennt das vielleicht so, dass Jesus unsere kleinen Defizite bitte ausbessern möge oder uns vor dies und das bewahren will. Ich finde, ich will nicht sagen, dass Jesus das nicht möchte. Jesus möchte uns irdisch versorgen. Das sagt er ganz deutlich, macht euch keine Sorge um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken werdet, weil er dafür sorgt. Also das wollte ich damit nicht gesagt haben, dass Jesus sich nicht für unsere körperlichen Belange und auch Bedürfnisse kümmert. Das tut er auf jeden Fall. Aber er möchte nicht, dass wir einen Glauben auf dieser Ebene führen. Dass das die oberste Ebene ist, auf der wir leben. Das ist eine Ebene, die er auf jeden Fall abdecken möchte mit uns. Er möchte uns natürlich uns bewahren, uns beschützen, uns Brot schenken. Jesus hat ja auch in dem Gebet, was er uns gelehrt hat, gesagt, unser tägliches Brot gib uns heute. Also es ist absolut richtig, Jesus um Brot zu bitten. Das ist völlig in Ordnung. Das dürfen wir auch. Aber das ist nicht alles. Deswegen beginnt ja auch das Vaterunser nicht mit unser tägliches Brot gib uns heute, sondern es beginnt mit Vaterunser im Himmel, dein Heil, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Das ist die obere Ebene. Hier ahnt die Frau, oder ist was zu holen, gib mir davon, dann habe ich praktische Vorteile. Und diese Phase hält Jesus aus. Das ist auch sehr verletzend, finde ich, wenn man ein solches Angebot macht und dann so reagiert wird. Also ich muss sagen, ich habe das auch mal gemacht, da kam so ein Vertreter zu mir, die kommen ja bei uns immer in die Klinik rein, sagt er, oh, ich habe hier so einen neuen Katalog, da sind tolle Sachen drin. Ich sage, oh ja, den kann ich brauchen. Habe ich den unter meinen Tisch geschoben, weil er nicht gewackelt hatte. Danke für diesen Dank, jetzt wackelt mein Tisch nicht mehr. Das fand ich gut, ne? Ist mal ein bisschen dünner, habe ich dann noch zu ihm gesagt. Das ist leider wirklich so passiert und inzwischen ist mir klar, wie verletzt das ist, wenn jemand etwas Großes anbietet und man versucht, da einen kleinen, winzigen, praktischen Nutzen draus zu ziehen. Das ist, und jeder, der mal mit meinem Geburtstagsgeschenk angekommen ist, was dann in die Ecke gestellt wurde und dann ein anderes kleines Plasterding dann da mehr gepriesen wurde, weiß, wie verletzend das ist. Und Jesus bietet hier das lebendige Wasser an und ja, gut, das ist praktisch für mich, dann brauche ich nicht jeden Tag dazu kommen. Und ich denke, da findet man sich mitunter wieder. Aber Jesus möchte definitiv, dass das nicht die oberste Ebene unseres Glaubenslebens ist. Er sagt in Johannes 6, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt, also weil ihr gesehen habt, wer ich bin, sondern weil ihr von Broten gegessen habt und satt geworden seid. Also das macht Jesus ganz deutlich. Er hat ja die Menschen gesättigt und das will er auch weiterhin tun. Er will uns auch versorgen, aber er möchte, dass wir nicht nur bei ihm sind, solange es uns gut geht oder weil wir denken, wenn ich Jesus habe, dann tut er das und das für mich und wenn dann mal Krisenzeiten kommen, dann ist man vielleicht sogar auch schon wieder verschwunden. Und jetzt kommt ein ganz abrupter Wechsel. Die Frau hat ganz offensichtlich noch nicht verstanden, auf welcher Ebene Jesus mit ihr sprechen möchte und was er ihr schenken möchte und jetzt wendet Jesus das Gespräch komplett um. Jetzt sagt er ganz abrupt, weist er jetzt die Frau auf ihre Situation hin. Jesus entblößt jetzt Sünde und zeigt Bedürftigkeit auf. Er spricht zu der Frau, geh hin und rufe deinen Mann. Also es geht jetzt ganz weg von dem Thema Wasser und lebendiges Wasser, sondern geh hin und rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Jetzt dreht Jesus ganz offensichtlich, geht in eine ganz andere Richtung und aus meiner Sicht aus einem einzigen Grund. Nicht um diese Frau bloßzustellen. Dass er das nicht will, erkennt man auch daran, dass er seine Jünger ja vorher weggeschickt hat. Hier findet ein Zwiegespräch statt. Hier wird jetzt nicht jemand schikaniert oder öffentlich angeprangert, sondern hier gibt es ein individuelles Gespräch, was niemand sonst mithört. Und Jesus deckt hier Sünde auf, aber er deckt auch Bedürftigkeit auf. Wenn man gewissermaßen Serientäter ist, in welcher Hinsicht auch immer, dann ist das auch ein ganz starker Indikator, dass einem noch was fehlt, dass man Durst hat, dass man Bedürfnisse hat. Und das betrifft nicht unbedingt nur eheliche Dinge, Partnerwechsel. Ich denke, dass jedes ständige Wechseln von Partnern, von Hobbys, von Berufen, die Leute, die ständig alle sechs oder halbe Jahre die Gemeinde wechseln oder ständig den Wohnort wechseln oder sich immer wieder neue Autos kaufen, was auch immer. Also ein ständiges, das war es noch nicht, ich muss noch was anderes suchen. Das kann ein Indikator sein für innere Bedürftigkeit. Fünfmal geschieden zu sein und einen sechsten Mann zu haben, mit dem nicht verheiratet sein, ist nicht nur Sünde. Es ist auch ein Zeichen eines gescheiterten Lebens und ein Zeichen innerer Bedürfnisse. Und das möchte Jesus bloßlegen. Jesus möchte das aufdecken. Und ich glaube, deswegen wechselt er hier zu diesem Thema. Nicht um diese Frau. Er macht ihr ja auch keine Vorwürfe, obwohl er natürlich für diese Sünde gestorben ist und das Sünde war. Aber er deckt hier gewissermaßen Bedürfnisse auf. Er zeigt, du brauchst mehr als nur, dass du nicht jeden Sonntag hier, Sonntag mittags da mit deinem Wasser kommen musst. Du hast noch ein größeres Bedürfnis als das. Und das deckt er hier an dieser Stelle auf. Und das ist ein Stück weit Gnade. Aber die Frau zuckt natürlich, so wie wir das auch tun würden. Das Erste, was sie macht, ist auch wieder verständlich. Sie sagt gewissermaßen am Anfang formell die Wahrheit, aber nicht die ganze. Also sie sagt ja dann, geh hin und rufe deinen Mann. Und dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt zu ihr, das ist richtig, du hast die Wahrheit gesagt. Ich weiß nicht, ob wir uns da wiederfinden. Ich finde mich da... Vor allem, als ich das hier vorbereitet habe, habe ich mich in derselben Woche, wo ich das vorbereitet habe, mindestens fünfmal an dieser Stelle wiedergefunden, dass man die Wahrheit sagt. Zum Beispiel wollte meine Chefin von mir, dass ich ein bestimmtes Manuskript lese. Und eine Woche später kam sie, na, hast du schon reingeschaut? Da habe ich gesagt, ja, ich habe schon reingeschaut. Und ich hatte wirklich nur reingeschaut. Ich habe es aufgeklickt. Oh nee, das habe ich jetzt keine Zeit für wieder zugemacht. Ich habe gesagt, ja, ich habe schon reingeschaut. Müssen wir mal besonders drüber sprechen. Ist gut. Also das war die Wahrheit. Das war die Wahrheit. Aber es wurde hier... Es wurde hier im Grunde genommen doch etwas verschleiert. Oder dass man zu spät kommt, weil man teilweise doch irgendwas vertrödelt hat. Und dann sagt man, die Besprechung hat länger gedauert. Die hat vielleicht 5 Minuten länger gedauert, aber man kommt 20 Minuten zu spät, weil man noch eine Viertelstunde nach irgendwas anderes gemacht hat. Solche Dinge. Und ich weiß nicht, ob ihr euch da wiederfindet. Ich finde mich da durchaus wieder, dass man gewissermaßen geschickt die Wahrheit formuliert und dann zufrieden ist, dass man nicht gelogen hat. Und in Wirklichkeit hat man aber doch Dinge nicht ganz und gar richtig dargestellt. So reagiert die Frau auch. Da lässt Jesus sich aber nicht von beeindrucken, sondern er sagt ja dann, ja, sehr richtig, das hast du richtig gesagt. Aber du hast 5 Männer gehabt und den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Und diese Phase oder dieser Punkt in diesem Gespräch ist ein sehr schmerzhafter für die Frau und auch ein sehr schmerzhafter, denke ich, für uns. Denn das ist etwas, wo wir durch müssen. Wenn wir mit Jesus wachsen wollen, dann müssen wir erstmal aushalten, dass Jesus unsere Bedürftigkeit aufzeigt. Die Pharisäer hatten gewissermaßen keine Bedürftigkeit. Deswegen kamen die auch nicht, deswegen konnte auch bei ihnen nichts machen. Das heißt, wenn wir möchten, dass wir mit Jesus wachsen, dass wir im Glauben wachsen, dass wir mehr von ihm bekommen können, dann müssen wir diese Phase ertragen, wo er uns bloßlegt. Und dann sollten wir nicht sagen, oh, heute hatte ich mal einen schlechten Tag, jetzt mache ich mir erstmal Fernseher und trinke ein Bierchen, sondern dann sollten wir wirklich, das ist schmerzhaft, aber ich glaube, da muss Jesus mit uns durch, dass er uns immer wieder teilweise auch bloßstellt und uns entlarvt in Dingen, die wir tun. Denn wir haben definitiv eine gewisse verzerrte Selbstwahrnehmung. Wir sehen uns nicht in der Form, wie wir wirklich sind. Wir sehen uns ein bisschen beschönigend. Wir sehen uns selber schöner und größer als andere, die das Gleiche tun. Das sagt Jesus ja auch ganz deutlich. Da siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber nicht den Balken in deinem eigenen Auge. Das heißt, wir haben eine verzerrte Selbstwahrnehmung. Wir sehen auch bei den Dingen, die wir tun, unsere eigene Schuldhaftigkeit und Bedürftigkeit oft nicht. Und wir müssen das, denke ich, ertragen, dass Jesus das offen anspricht, uns deutlich macht. Und das müssen wir aushalten. Und das ist aber ein entscheidender Prozess, dass Jesus mit uns weiterkommen kann. Wenn wir an der Stelle blocken und das nicht zulassen, dass Jesus uns Dinge deutlich macht, dann werden wir Schwierigkeiten haben, weiter geistlich zu wachsen. Und das nächste, was die Frau macht, nachdem sie erstmal versucht hat, damit vom Haken zu kommen, indem sie erstmal formell die Wahrheit sagt, ist, sie lenkt ein bisschen ab. Und Jesus geht aber auf die Fragen der Frau ein und lässt sich aber von seinem Ziel nicht ablenken. Er ist 100% zielorientiert. Er macht weiter in die Richtung, in der er sich mit der Frau zusammen bewegen möchte. Hier kommt das Ablenkungsmanöver. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sie greift das also auf, dass er ihr Dinge sagen konnte, die er eigentlich nicht hätte wissen können, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, damit meint sie die Juden, und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Das ist normalerweise ein Thema, da springt jeder Jude drauf an. Normalerweise würde jeder Jude jetzt hier in eine große Diskussion geraten und darlegen wollen, warum es tatsächlich Jerusalem ist, der Ort, den man anbeten muss. Aber das geht hier an dieser Stelle gewissermaßen schief, denn Jesus geht auf diese ein, er geht auch nicht wieder auf die Sünde zurück, er ist barmherzig und hat das angesprochen, das Thema ist erledigt, und er geht auf ihre Belange ein, aber in eine Weise, glaube ich, die sie nicht geahnt hat, die auch absolut revolutionär ist, denn er sagt, das ist alles, wird Irrland werden. Es kommt die Stunde, wo ihr, die Samariter, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Das heißt, Jesus ist in der Tat ein Prophet und er sieht Dinge und weiß Dinge, die weit über das hinausgehen, als dass er weiß, was wir für Fehler haben oder was wir gemacht haben. Und Jesus sagt, diese ganze Diskussion um Äußerlichkeiten, die wird irgendwann unbedeutsam sein. Er hat ja eben erzählt, ich bin katholisch groß geworden, als ich dann Christ war, dann stellte sich die Frage, oder mir wurde auch immer die Frage gestellt, jetzt betest du, machst kein Kreuzzeichen mehr. Das ist ja normalerweise üblich, dass man als guter Katholik, bevor man zu Beginn ein Kreuzzeichen macht, und ich sollte dann mal bei uns beim Mittagessen vorbeten, habe das nicht mehr gemacht. Und dann ging in der Tat diese Diskussion, kann man denn beten, ohne vorher ein Kreuzzeichen zu machen? Und das ist so ein bisschen diese Ebene, muss man denn auf diesen Berg beten oder muss man auf den Berg beten? Hier geht es um Rituale, und Jesus sagt, Rituale spielen keine Rolle mehr. Es ist egal, wo man anbetet oder in welcher äußeren Form man anbetet, sondern es geht darum, wie man anbetet. Also es geht nicht um das Wo, sondern es geht um das Wie. Das macht Jesus hier an der Stelle ganz deutlich. Und das finde ich sehr bewundernswert an ihm, wie er auf die Fragen der Frau eingeht, aber gleichzeitig mit ihr einen Schritt weitergeht. Er nimmt die Frage ernst, er sagt nicht, jetzt reden wir mal noch ein bisschen über deine Sünde, sondern er geht auf sie darauf ein, aber er geht mit ihr einen Schritt weiter und macht ihr deutlich, dass er ein Prophet in der Tat ist, so wie auch die Samariter einen Prophet erwartet hatten, aber dass er weit mehr weiß über diese Dinge oder auf einer weit höheren Ebene steht. Und jetzt geht das Gespräch weiter, und jetzt geht es um die Frage der Gottesbeziehung. Wie sieht eine richtige Gottesbeziehung aus? Und Jesus weiß, wie eine richtige Gottesbeziehung aussieht. Jetzt kann er der Frau Dinge vermitteln, die, wie ich finde, für die damalige Zeit und selbst auch heute noch im Grunde atemberaubend sind. Und Jesus sagt hier zunächst etwas, was sich sehr jüdisch anhört: Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt aus den Juden. Damit meint er aber, das Heil kommt nicht durch die Juden, nicht die Juden wirken das Heil, sondern es kommt einer aus den Juden, der das Heil bewirkt. Letztendlich meint er damit sich selbst. Denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da. Das heißt, damit meint er, die Stunde kommt und ist schon da, weil ich schon da bin. Und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbieten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbieten. Ja, hier steckt jetzt eine ganze Menge Text oder ganze Menge wichtiger Dinge drin, die so die Frau in der Form sicherlich nicht verstanden hat, aber diese Texte sind auch nicht nur für sie geschrieben, denn wie gesagt, sie hat das gar nicht gelesen. Das hat Johannes aufgeschrieben für uns. Und damit will er verschiedene Dinge uns deutlich machen. Und das Erste ist, um Gott im Geist und Wahrheit anbeten zu können, muss man Gott kennen. Das ist, ne, ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir nicht kennen. Wenn man nicht weiß, zu wem man spricht, dann kann man auch nicht wirklich anbeten. Das heißt, man muss Gott kennen. Und Jesus sagt in Johannes 8, um Gott zu kennen, müsst ihr eigentlich mich kennen. Ihr kennt weder mich, sagt er zu den Pharisäern, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, so würdet ihr auch meinen Vater kennen. Das heißt, Anbetung, das ist hier knallhart, letztendlich, was Jesus hier sagt, und das, auch ein, das ist der Grund, warum er letztendlich auch gekreuzigt wurde. Er sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich nicht hat, der hat auch den Vater nicht und der kann letztendlich auch nicht anbeten. Eine wahre Anbetung ist nur möglich, wenn man Jesus kennt. Das ist insbesondere für andere Religionen sehr schwierig, ein sehr schwieriger Text. Aber Jesus ist an der Stelle eigentlich zweifelsfrei, er lässt da keine Zweifel offen. Wahre Anbetung Gottes ist nur möglich, wenn man Jesus kennt. Und was was auch noch deutlich wird, ist, oder was ich interessant finde an dem Text, ist, dass hier über Anbetung gesprochen wird, auf einem Niveau, auf dem Jesus nicht einmal mit Nikodemus gesprochen hat. Nikodemus, das Gespräch hatte vorher stattgefunden, bevor er mit Jesus mit der Samariterin gesprochen hat, da spricht er andere Themen an, er spricht auch von dem Wirken des Geistes, aber nicht von Anbetung. Das finde ich erstaunlich, dass jetzt gerade hier mit dieser Frau auf dieser Ebene so etwas besprochen wird. Und daraus werden meines Erachtens zwei Sachen deutlich. Das heißt, anbeten kann im Prinzip jeder. Dazu braucht man nicht ein bestimmtes Repertoire an Bibelversen, die man auswendig kennen muss. Man braucht auch nicht einen bestimmten Hintergrund an frommer Entwicklung, dass man so und so lange dann in der Gemeinde gewesen ist, bevor man anbeten kann. Anbeten kann praktisch jeder, der von Jesus dazu befähigt wird, und man wird von Jesus dazu befähigt, wenn man ihn kennenlernt und er seinen Geist gibt, seinen Heiligen Geist gibt. Das ist das eine, was deutlich wird, dass er auch die Samariterin kann anbeten, auch ein, ich bin mir sicher, auch ein jahrelanger Triebtäter kann, wenn er wirklich zum Glauben kommt, Jesus kennenlernt, kann er Jesus anbeten. Auch jeder Verbrecher kann Jesus anbeten, wenn er Jesus kennenlernt und Jesus ihm seinen Geist gibt. Es gibt also keine, Gott sucht nicht sozusagen die edelsten Christen raus, die würdig sind, ihn anzubeten, sondern er sucht Menschen von überall her, aus allen möglichen ethnischen und sonstigen gesellschaftlichen Schichten, die ihn anbeten können. Das ist das eine. Und das andere ist, was ich daraus sehe, ist, dass Anbeten ganz offensichtlich etwas mit Durst zu tun hat. Denn die ganze Zeit ging es um das lebendige Wasser und den Durst stillen. Und Anbetung ist aus meiner Sicht nicht nur das, was man im ganz persönlichen Gespräch, im Gebet mit Jesus tut, sondern Anbetung heißt ja letztendlich Jesus groß machen, Gott groß machen, ihn verherrlichen, ihm die Ehre geben. Das ist Anbetung. Und das tut man auch, indem man in dem deutlich wird, dass Jesus einem den Durst stillt. Also wenn es gibt eigentlich kaum oder man kann es gibt es ist eine große Ehre für Gott, wenn die Menschen, die ihn kennen, sagen, Jesus hat meinen Durst gestillt, ich bin nicht mehr bedürftig in dieser Hinsicht. Jesus erfüllt mich völlig aus. Wer eine innere, hungrige Seele hat, noch nicht an dem Punkt ist, dass er wirklich zufrieden ist. Ich sage nicht, dass ein Christ immer in allen Bereichen zufrieden ist, aber wer innerlich noch ausgehungert ist, wer innerlich noch großen Durst hat, der wird schwierig sein, dass der vor anderen Gott die Ehre gibt. Weil dann sieht man, ach, der ist Christ, und dann sehe ich, dass der jede Woche Lotto spielt und hofft, dass er endlich mal den großen Gewinn macht, dass er endlich mal in die Karibik fliegen kann. Da wundert man sich ja dann. Also ich denke, das stillen inneren Durst ist eine Voraussetzung für uns, dass wir anbeten können, Gott die Ehre geben können. Einmal im Gespräch mit ihm, aber auch vor anderen. Ich sage nicht, dass ich an dem Punkt schon bin und dass ich keinerlei Bedürfnis mehr habe, aber mir wird immer deutlicher, dass die Zufriedenheit mit Jesus ein ganz, ganz wichtiger Indikator ist, der von außen wahrgenommen wird und glaubwürdig ist. Das sieht man auch in der Werbung. Die Werbung möchte immer Produktzufriedenheit bewerben. Also das Produkt können wir empfehlen. Wir haben 543.000 zufriedene Kunden, die davon begeistert sind. Und das ist das, was viel, viel überzeugender ist, als wenn man irgendwelche anderen Dinge sagt. Das heißt, wenn deutlich wird, aus meinem Leben, wie ich bin, Jesus hat meinen Durst gestillt, meine innere Unruhe hört auf. Ich brauche nicht mehr jedem Hobby nachzujagen, meine Angel gegen die Gitarre tauschen, die Gitarre gegen die Werkbank tauschen, sondern Jesus hat da meine inneren Bedürfnisse gestillt. Dann, denke ich, ist das eine Form der Anbetung, dadurch, dass wir Gott die Ehre geben. Denn wir ehren ihn dadurch, dass wir mit ihm zufrieden sind. Wer mit Jesus nicht zufrieden ist, kann Gott Jesus auch nicht in gewisser Weise nicht wirklich ehren. Und jetzt bin ich gleich am Ende. Jetzt kommt der letzte Schritt. Vieles, was Jesus gesagt hat, hat sicherlich den Horizont der Frau überschritten. Aber jetzt bringt sie eine Hoffnung zum Ausdruck. Eine Hoffnung, die sie persönlich hat. Sie sagt, ich weiß, dass der Messias kommt. welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Und da spricht Jesus zu ihr: Ich bin es, ich, der mit dir redet. Das finde ich unglaublich, muss ich sagen, dieser Vers, wie Jesus sich dieser einfachen Frau, die schon fünffach geschieden ist, sich hier in dieser Form offenbart. Es gibt nur wenige Texte im Neuen Testament, wo Jesus sich so klar, so deutlich, so direkt offenbart und sagt: Ich bin es, der mit dir redet. Bei anderen sagt er manchmal: Du sagst es oder sagst es indirekt, aber ich bin es, der mit dir redet. Das ist ein ganz klare Selbstoffenbarung Jesu an diese Frau. Und das ist etwas, von dem ich denke, dass Jesus das auch heute noch immer wieder möchte. Jesus sagt an anderer Stelle im Johannesevangelium: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Und ich denke, das dürfen wir auch bis hin in die jetzige Zeit übertragen. Gott ist am Werk und er wirkt auch. Und wir haben gesehen, Gott sucht Anbeter. Gott sucht Menschen, die ihn kennenlernen, deren inneren Durst er stillen kann und die ihn anbeten. Und das bedeutet, wenn Gott auch bis jetzt wirkt, er will das auch heute noch wirken. Er möchte auch heute noch Menschen gewinnen, er möchte dich und mich gewinnen, er möchte die gewinnen, die noch gar nichts haben. Wir haben gesehen, es gibt verschiedene Glaubensebenen und Gott möchte jeden eine oder zwei oder Ebenen weiterbringen, natürlich bis zum ewigen Leben. Wer noch gar nichts von Jesus gehört hat, der möchte vielleicht heute, oder Gott möchte ihn vielleicht heute ansprechen. Wer auf der Ebene ist: Ja, ich kenne dich, Jesus, und ich möchte aber mehr als nur, dass du meine irdischen Bedürfnisse befriedigst, auch den will Jesus eine Ebene weiterbringen, will ihn wieder ins Gespräch eintreten und ihm zeigen, dass er der Messias ist, dass er der persönliche Heiland ist. Und das kann jeder für sich in Anspruch nehmen, auch heute. Das ist unabhängig davon, wo ich herkomme, wie viel Bibelverse ich auswendig weiß und so weiter. Jeder, der möchte, dass Jesus ihm begegnet, der kann darum bitten, und ich bin sicher, dass Jesus das Gespräch aufnimmt. Also ich kann das für mich persönlich bezeugen, oder ich kann bezeugen, dass es bei mir so ist, wenn ich mich ernsthaft an Jesus wende und sage: Hier habe ich den und den Mist gemacht, ich möchte nicht auf diesem Niveau bleiben. Dann merke ich, wie er an mir arbeitet und wie er den Dialog gewissermaßen fortsetzt. Und Jesus bleibt so lange dran, bis wir sagen: Ich will nicht mehr. Das haben wir auch hier in dem Gespräch mit der Samariterin gesehen. Solange sie geht auf das ein, was er sagt, schon auch auf einer Ebene, wo sie nicht alles versteht, aber sie lässt sich auf das Gespräch ein, und dieses Gespräch wird Jesus niemals abbrechen. Wenn wir mit ihm ins Gespräch kommen wollen, wird er dieses Gespräch suchen. Und es gilt, was er zu der Frau gesagt hat: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das möchte ich einfach jetzt nochmal hervorheben, dass Jesus in der Lage ist, unseren inneren Durst zu stillen, unsere innere Unzufriedenheit zu stillen. Es wird uns nicht alles gelingen, wir werden nicht diejenigen sein, die hier die glücklichsten Menschen auf dieser Erde sind, aber er wird eine innere Unruhe beseitigen. So wie Augustinus mal gesagt hat: Meine Seele ist unruhig, bis sie Ruhe findet in dir. Das kann Jesus schenken, und er kann uns dieses lebendige Wasser schenken, wenn wir ihn darum bitten. Ja, das war's.